Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Svea, die eine sehr interessante Reise in die Mutterschaft hatte. Mit Anfang 20 hat Svea einige Jahre als buddhistische Nonne in England gewohnt, hat dann aber das Nonnengewand abgelegt und sich wieder dem weltlichen Leben zugewandt, hat ihren Partner kennengelernt und ist dann ziemlich schnell ungeplant schwanger geworden. Und nicht nur die Schwangerschaft war ungeplant, sondern auch die Art und Weise, wie und wo sie geboren hat. Sie wollte eigentlich ins Geburtshaus gehen, aber es wurde dann eine ungeplante Alleingeburt. Eine super spannende Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Svea. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Ja, hallo liebe Thea. Danke vielmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf diese Reise jetzt gerade mit dir, wo ich selbst noch mal ein bisschen eintauchen darf.
Ja, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin die Svea. Ich lebe in Basel in der Schweiz. Ich habe einen Partner, Gabriel, und eine Tochter, die Luna Malu. Die ist inzwischen 18,5 Monate jung. Genau. Und ja, im Moment sind wir am Reisen. Wir sind in Portugal. Wir haben hier ein zweites Standbein, wo wir aufbauen. Das heißt, wir sind teilweise in Basel, teilweise in Portugal. Und ich begleite vor allem Frauen in der Schwangerschaft und beim Kinderwunsch. Das ist so mein, Online-Business. Plus ich habe eine Praxis in Basel, eine Massagepraxis, wo ich nicht nur, aber auch viele Frauen begleite in der Schwangerschaft und auch im Kinderwunsch, wo es sehr viel um Hormonbalance geht, aber auch um genau Ernährung, Mindset und so weiter. Genau.
Warst du in dem Thema schon drin, bevor du selber ein Kind bekommen hast, oder ist das jetzt erst in den letzten anderthalb Jahren gekommen?
Also das Thema Hormonbalance war bei mir schon präsent, weil ich selber, ich hatte 7 Jahre lang keine Periode und ich war sehr untergewichtig. Und dadurch habe ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe auch ayurvedische, also Ernährung studiert, eine Ausbildung gemacht, genau. Und da war ich schon drinnen. Das Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch ist tatsächlich dann wirklich gekommen durch meine eigenen Themen, weil für mich die Schwangerschaft sehr unerwartet kam und ich einfach durch mit sehr vielen Themen konfrontiert war, wo sehr unerwartet kamen so für mich. Und das habe ich so gemerkt, boah, das findet mega viel Resonanz. Viele Frauen fühlen irgendwie gleich. Genau, und dann ist das so ein bisschen zu meinem Thema geworden hier. Hätte ich auch nie erwartet. Wenn mir vor 2 Jahren jemand gesagt hat, dass ich das mal mache, hätte ich gedacht, sicher nicht so. Genau.
Okay, bevor wir mit deiner Schwangerschaft und auch diesem Kinderwunsch anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in diese Welt geboren worden?
Ja, ich bin mit Kaiserschnitt gekommen. Meine Mutter, also ich hatte am 15. Dezember hatte ich den Geburtstermin eigentlich und ich bin dann am 28. auf die Welt gekommen. Also ich war wirklich 2 Wochen zu spät und ich wäre auch dann, glaube ich, von mir aus nicht gekommen. Ich habe mich dann auch tatsächlich am 28. nochmal im Bauch gedreht und habe die Nabelschnur dann nochmal um den Hals so gewickelt und hatte dadurch eher eine schwere Geburt, was meine Mutter mir erzählt hat. Ich glaube, sie war auch so, dass sie fast hätte sterben können. Es war dann so ein Notkaiserschnitt am Schluss. Also es war nicht so eine schöne Traumgeburt, so genau. Also auch nicht so eine natürliche Geburt. Und meine Mutter hatte auch so Knoten in den Brüsten. Und da haben sie was aus Versehen durchgeschnitten. Sie hatte dann auch keine Milch. Also ich habe dann auch keine Milch gekriegt. Das haben sie am Anfang nicht gewusst. Und ja, dadurch, ja, was glaube ich, so ein bisschen ein schwierigerer Start für mich als kleines Wesen.
Wow, spannend. Du hast gerade schon angedeutet oder gesagt, du hattest sehr lange keine Periode. Magst du darüber ein bisschen sprechen? In welchem Alter kam das? Und du hast ja gerade schon gesagt, du warst stark untergewichtig, was dazu führen kann oder in den meisten Fällen dazu führt, dass der Körper einfach sagt, okay, ich habe nicht genügend Energie, um eine eventuelle Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Deshalb höre ich einfach mal auf zu menstruieren, damit gar keine Schwangerschaft erst eintreten kann.
Genau. Ja, also ich habe mit 13 meine erste Periode gekriegt und habe dann mit 15 meine erste langjährige Beziehung gehabt, eine 8-jährige Beziehung. Und ich habe dann dazu mal tatsächlich noch die Pille genommen. Das würde ich jetzt nie mehr machen, aber ich habe die Antibabypille genommen und habe dann die Anfang 20 habe ich die abgesetzt. Und dann den Nuvaring genommen und habe schon da lange gebraucht, bis die Periode wieder kam. Und als ich dann den Nuvaring ganz abgesetzt habe, kam sie dann irgendwie so gar nicht mehr. Also ich glaube, mein Zyklus hat sich einfach gar nicht so richtig einspielen können. Also an alle jungen Frauen, die jetzt zuhören, würde ich von Herzen empfehle ich, mit den Hormonen einfach dort aufzupassen und vorsichtig zu sein. Und ja, dann, das geht jetzt ein bisschen tief. Meine Eltern haben sich da geschieden. Ich hatte sehr eine schwierige Phase in meinem Leben. Es war sehr eine plötzliche Scheidung und ein großer, großer Lebenswandel in meinem Leben, wo ich keinen Boden unter den Füßen hatte. Und ich habe da tatsächlich einfach nicht regelmäßig gegessen, nicht nährend gegessen. Ich habe auch viel kontrolliert durchs Essen. Ich glaube, so diese Kontrolle oder diesen Boden versucht zu finden durch das, dass ich kontrollieren kann, wie ich esse. Ja, und ich war dann noch so 48 Kilo dann irgendwann. Ich bin fast 1,70, also ich war schon sehr, sehr dünn. Genau, und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, das, ich darf da wirklich was ändern. Und das war dann ein großer Prozess von wirklich auch Selbstliebe, zu mir schauen, meine Themen aufräumen. Ich bin dann auch mit Gabriel zusammengekommen und das hat auch nochmal viel gemacht. So wenn dann so ein Partner kommt, wo dann vielleicht plötzlich, ja, man isst halt zusammen und ich mache weniger Sport und so weiter. Ja, und ich war dann auch nachdem wir zusammengekommen sind, war ich ja 6 Monate später schon schwanger. Also das ging sehr, sehr schnell und das hat auch mit dem zusammengehangen, weil, glaube ich, ein Teil von mir gar nicht wirklich geglaubt hat, dass ich schwanger werden kann. Das haben ja auch viele Frauenärztinnen so gesagt, dass das eventuell schwierig werden könnte. Ja, genau. Und das kam dann aber anders.
Wie viele Zyklen hattest du, bevor du schwanger geworden bist? Weil du hast gesagt, du hattest ganz lange gar keinen Zyklus. Dann kam diese ganze Transformation, wo du auch gemerkt hast, okay, ich muss mich und meinen Körper auch nähren. Wann ist der Zyklus wieder eingesetzt? Und war dein Zyklus regelmäßig zu der Zeit?
Mein Zyklus war tatsächlich nie regelmäßig. Also ich hatte auch vor der Schwangerschaft keinen regelmäßigen Zyklus. Also ich hatte überhaupt nicht jeden Monat einen Zyklus. Ich hatte vielleicht mal alle 6 Wochen, dann mal wieder 2 Monate und noch nicht lange. Also ich hatte vielleicht 2, 3, 4 Perioden, aber auch sehr schwache Perioden und nicht sehr regelmäßig. Und ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft und bin super gut schwanger geworden auch. Ja.
Okay, da greifen wir jetzt schon ein bisschen vor, aber ich bin ja selber auch einfach immer sehr interessiert an den Zyklusthemen. Deine Tochter ist jetzt 18 Monate. Hast du wieder einen Zyklus?
Ich habe tatsächlich gerade vor einer Woche das erste Mal wieder eine leichte Blutung gehabt. Also das kam jetzt so zurück. Es war wirklich nur so eine ganz leichte, so ein Tag. Ich habe mega Freude gehabt, einfach, dass es irgendwie wieder so da ist. Aber ansonsten habe ich jetzt noch keine starken Perioden. Ich stille aber auch noch voll, muss ich wirklich sagen. Also ich bin so Fan vom Langzeitstillen auch und ich kann das auch mit meiner Lebenssituation gerade so vereinbaren, weil ich nicht angestellt bin. Ich denke, das ist dann einfach nochmal eine andere Situation. Und ich stille noch viel, auch am Tag, je nachdem, wie sie halt kommt. Und ich denke, das hat halt einfach auch noch Einfluss darauf, wie oft man noch stillt.
Ja, bin ich gespannt, wie sich dann dein Zyklus vielleicht in den nächsten 6 Monaten auch einpendelt. Okay, aber wir kommen zurück. Also, du hattest ein paar Blutungen gehabt und warst dann schwanger, nachdem du erst 6 Monate mit deinem jetzigen Partner zusammen warst. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
Ja, also eigentlich kam Gabriel immer wieder so, weil es war am Abend oft, ich hatte so Heißhungerattacken. Also ich habe dann irgendwie am Abend um 9 angefangen, irgendwelche so diese dicken Medjool-Datteln da zu essen und einfach so, ja, so untypische Symptome für mich. Plus, wir waren zusammen an einem Retreat, an einem buddhistischen, ich habe ja lange im Buddhismus auch Zeit verbracht. Wir waren in einem buddhistischen Zentrum und haben dort so ein Retreat gemacht. Und es ging, glaube ich, so um Liebe in Beziehungen und so. Und ich saß da in dem Tempel und ich musste immer so stark weinen. Mich hat das alles so berührt. Ich war total emotional. Und ich bin eher so der Typ, also mir passiert das jetzt eigentlich fast nie, dass ich jetzt einfach irgendwo im Tempel bin und dann mir einfach wirklich richtig die Tränen runterlaufen, weil ich so berührt bin. Ich bin schon berührt, aber jetzt nicht so, dass ich dann da gerade wirklich so fast anfange zu weinen. Und ich habe auch noch im Kindergarten gearbeitet und mir sind einfach immer wieder die Tränen runtergelaufen. Also ich hatte wirklich so emotionale Up and Downs einfach viel mehr. Und da meinte dann wirklich Gabriel zweimal so, hey, mach mal einen Schwangerschaftstest. Und beim ersten Mal war es negativ. Ich glaube, es war noch zu früh. Also es war wie noch nicht messbar. Und dann beim zweiten Test, das weiß ich noch, wir haben ja einen Kaffee in Basel. Also wir führen Kaffee für Potenzialentfaltung. Wir hatten ein Team-Event. Und ich habe ihm versprochen, dass ich an dem Tag den Test mache. Und ich bin vom Kindergarten dann in die Apotheke nach Hause und ein Gefühl in mir wusste schon, ich bin schwanger. Also ich wusste und ich glaube deswegen, ich bin da auch erst so ein bisschen aus dem Weg so, weil ich, ja, ich glaube, ich war einfach mental total unvorbereitet auf diese Situation. Genau, und der war dann positiv und ich bin dann ins Café gekommen und wir haben einfach beide nur geweint und ich glaube, es hat niemand verstanden, wieso. Ich glaube, die haben alle gemeint, wir haben so Freude, dass alle so zusammenkommen als Team. Ja, und das war schon ein großer, großer, großer Prozess für mich. Also ich habe sehr viel Freude gespürt, aber ich war auch etwas überwältigt, weil ich habe ja als Nonne gelebt, als buddhistische Nonne, ich weiß nicht, ob du das weißt, und das war einfach für mich ein großer Change of Life, ja, weil ich habe in England gelebt, ich hatte ein sehr strukturiertes Leben, ich hatte halt sehr, sehr viel Zeit für mich, es war sehr planbar. Und ich bin da raus, auch ganz bewusst, weil ich wusste, es darf die Mitte geben. Und ja, und dann war es dann Buddhismus in Practice, also wirklich das umzusetzen, wo ich da auf dem Kissen gelernt habe. Und das war schon ein großer Schritt dann für mich zu merken, okay, jetzt werde ich Mama.
Das kann ich mir vorstellen. Ich sitze ja gerade neben meinem Bücherregal und die Hörerin kann es jetzt nicht sehen, aber ich habe gleich aus dem Bücherregal geholt, Tulsrim Alione, Women Wisdom. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst.
Ja, ich kenne sie. Ja.
Für diejenigen, die sich mit Buddhismus vielleicht nicht so gut auskennen, Tulsrim Alione ist eine Amerikanerin, die auch Anfang 20 nach Indien gegangen ist und dort als buddhistische Nonne gelebt hat für ein paar Jahre und dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen hat, sie möchte eine Familie haben, sie möchte Kinder haben und hat dann ihr Nonnengewand wieder abgelegt, wie man so schön sagt, und ist halt in die weltliche Welt gegangen und hat dann mit zwei Männern Kinder bekommen. Also sie hatte eine Ehe, dort hat sie, glaube ich, drei Kinder bekommen, von dem eins verstorben ist. Und dann hat sie sich später von dem Mann getrennt und hat dann später noch mehr Kinder bekommen und hat ein Buch geschrieben, Women of Wisdom. Das kann ich allen Müttern nur empfehlen, auch diejenigen, die sich mit Buddhismus nicht auskennen oder da keinen Kontakt haben. Fiel mir nur gerade ein, als du gesagt hast.
Ich gerade so Hühnerhaut, das ist so, ich habe das Buch auch gelesen und ich habe mich auch am Anfang, sie war für mich so ein Halt, also ich habe mich auch gesehen gefühlt von ihr, weil ich hatte auch die rote Robe an, es war fast in der gleichen Tradition wie sie. Ich hatte auch kurzgeschorene Haare, ich habe auch Buddhismus unterrichtet und ich war sehr jung, ich war 23, wo ich ordiniert hatte und ich glaube, es war einfach so das Gefühl, dass ich war so jung und ich habe dann, es war mal so ein Mann dann da in dem Zentrum und ich habe gemerkt, wie da so Gefühle in mir hochkommen. Also ich habe mich wie so ein bisschen verliebt und ich wollte auch tanzen gehen. Ich mache mich auch gerne mal schick und ich habe wie so gemerkt, es darf diese Mitte geben. Ich habe mir aber über Kinderwunsch tatsächlich noch nie so viel Gedanken gemacht. Also es war für mich wie nicht so die Thematik in meinem Leben. Ich habe dann angefangen zu studieren und so, weil das habe ich alles auch gar nicht gemacht. Ich bin wie so, ich habe meine eigene Wohnung gehabt und dann kam Gabriel und das ist einfach nochmal alles anders gekommen. Und ich stehe heute an einem Punkt, wo ich sehr, sehr glücklich bin, so wie es ist. Aber es war für mich wirklich ein Prozess jetzt, die letzten über 2,5 Jahre in Beziehung, alle Themen, wo damit kommen, Beziehung, Sexualität, Kinder, Schwangerschaft, all diese Dinge, wo für mich ja, 7, 8, 9 Jahre waren die für mich auch nicht wichtig. So. Und genau das da, das war ein Prozess für mich, wo vielleicht für andere ganz selbstverständlich ist. Aber auch immer so das Gefühl, es ist vielleicht meine Seelenaufgabe, dass ich das lernen darf, das gerade so zusammenzubringen, diese zwei Themen, Welten. Genau.
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, dass du dann jetzt auch quasi praktisch anwenden kannst, was du vielleicht auf dem Meditationskissen gelernt hast. Und also ich war nie buddhistische Nonne, aber ich war Teil von einer buddhistischen Community in London und war da sehr involviert und habe auch in der Zeit dieses Buch gelesen, Women of Wisdom. Und weil du das gerade erzählt hast, dass dich das Buch so abgeholt hast, für mich war es damals, ich war damals mit einem Partner zusammen, der sehr, sehr tief in dieser buddhistischen Community ist und der mittlerweile auch ordiniert ist und zu dem Zeitpunkt schon gesagt hat, er möchte gerne ordiniert sein. Und damit war für ihn klar, er möchte keine Kinder bekommen. Und für mich war immer total klar, ich möchte Kinder bekommen. Und in diesem Orden, in dem er ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass ordinierte, wie sagt man das auf Deutsch, Ordination.
Manche.
Naja, sie sind in dem Sinne keine Mönche, es ist kein Mönchsorden, es ist ein sehr moderner buddhistischer Orden. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Mitglieder, die ordiniert sind, auch Kinder und Familien haben, aber für ihn war es einfach kein Thema. Er wollte keine Familie und ich wollte halt unbedingt eine Familie und ich habe dieses Buch gelesen und habe gedacht, okay, es geht beides. Ich kann ein spirituelles Leben haben und ich kann Mutter sein, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich von meinem damaligen Partner getrennt habe und wenige Wochen später mein jetziger Mann in mein Leben kam. Also ja, einfach, ich verstehe diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Zwiespalt ist, aber diese Brücke, die man überqueren muss, wenn man ein sehr spirituelles Leben hat und gerade der Buddhismus, der ja sehr viele schöne Aspekte hat, aber letztendlich auch auf dem Buddha fundiert ist und Buddha hat seine Frau und sein Kind verlassen, um erleuchtet zu werden. Ja, der ist gegangen. Ich glaube, in manchen Geschichten ist es sogar, wird gesagt, die Nacht, in der sein Kind geboren wurde, ist er gegangen. Was ja dann auch wieder nicht mit der Mutterschaft wirklich zusammenpasst. Und halt, auch wenn, sag ich mal, moderner Buddhismus die Frauen mehr inkludiert, als es vielleicht noch vor 2000 Jahren war, ist trotzdem immer dieser Widerspruch auch zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen da.
Ja, ich glaube, es war dann so eine Integration, also so bildlich gesprochen. Ich liege auf dem Bett und habe Luna, so als wo sie noch ganz klein war, in den Arm und man rezitiert dann irgendwie Tara-Mantras oder ich bin dann auch mit ihr, also in Basel, ins buddhistische Zentrum, wo sie noch ganz klein war und habe sie dann auf den Rücken geschnallt und habe dann geholfen, so den Altar zu reinigen. Und ja, also es ist wie wirklich einfach auch diese Zuflucht immer wieder so zu nehmen, auch jetzt. Also ich würde sagen, wenn ich find immer wieder so viele Antworten im Buddhismus. Im Moment habe ich keine Kapazität. Ich kann nicht sagen, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zu meditieren. Ich kann das wie nicht so planen und manchmal am Abend um 9 Uhr mag ich, also ich meine, mein Geist ist einfach nicht mehr so klar. Das ist, ja, früher habe ich mit Yoga, Meditation meinen Tag gestartet und jetzt mit Windelwechseln. Und das ist wie diese Integration, wo passiert ist. Und ich war auch letztens wieder in England und habe Luna mitgenommen. Und sie war da und sie hat auch eine Ermächtigung schon gekriegt. Mein Partner ist gar nicht im Buddhismus. Er ist offen, wir können da gut drüber reden, aber er ist jetzt da nicht so drinne. Und ja, ich glaube, das ist so, wie ich es gerade lebe. Und ich weiß ja nicht, wer weiß, was ist, wenn ich mal 80 bin, wenn ich dann 80 werde, was dann ist. Jetzt merke ich gerade, ich habe ganz viel zu lernen da drinne. Und wenn ich jetzt Unterweisungen höre, kann ich viel mehr sagen, yes, 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 weil ich es viel mehr verstehe. Ich bin mit 19 da reingekommen und vieles war mir irgendwie klar, aber ich hatte die Lebenserfahrung gar nicht. So, ich habe nie das Leiden von der Beziehung erfahren, so. Und jetzt bin ich 33 und kann sagen, ja, ich habe ein eigenes Geschäft, ich habe eine Partnerschaft, ich habe ein Kind und ich kann viel mehr aus eigener Erfahrung reden. Und das ist, ja, sehr wertvoll auch, ja.
Ja, ein Gedanken noch und dann kommen wir zurück zu deiner Schwangerschaft.
Genau.
Damals auch in meiner Zeit, als ich noch sehr involviert war in dem buddhistischen Zentrum, das ist der Triratna-Orden in England, mal ein Zitat gelesen und bis heute ärgere ich mich, weil ich nicht mehr weiß, in welchem Buch ich das gelesen habe. Und zwar hat da ein Mann erzählt, der lange buddhistischer Mönch war und dann auch entschieden hat, dass er gerne eine Familie haben möchte und aus dem Orden ausgetreten ist und dann eine Familie gegründet hat. Und dann hat er gesagt, also für diejenigen, die den Buddhismus nicht kennen, es geht viel um Metta und die Kultivierung von Metta, also das, wie sagt man Metta auf Deutsch, Loving Kindness, die liebevolle Güte.
Ja, liebende Güte.
Liebende Güte, genau. Und dann hat er gesagt, er hat tausende Stunden auf dem Meditationskissen verbracht und versucht, Metta zu kultivieren. Und in all diesen Stunden konnte er nicht so viel Metta kultivieren, wie er es in einer Nacht mit einem kranken Kind geschafft hat.
Genau.
Und das ist auch so ein Grundsatz, der mich auch sehr oft durch so durchwachte Nächte getragen hat, wo das Kind oder die Kinder nicht geschlafen haben oder krank waren. Also man kann schon sehr viel ins Leben bringen und das ist auch vielleicht meine Kritik an dem Orden, in dem ich halt involviert war, dass sie sehr doch schon, auch wenn es okay ist, dass man Familie hat, aber die Mitglieder schon so ein bisschen auch indoktriniert werden an manchen Stellen, gerade die jungen Männer, dass sie halt keine Familie gründen sollen und dass sie halt in ihren geschlossenen Gemeinschaften leben. Und also ich durfte damals als Frau nicht mal in die Wohnung von meinem damaligen Freund, weil der halt in einer geschlossenen Gemeinschaft gewohnt hat, nur mit Männern. Genau, aber vielleicht machen wir dazu nochmal eine gesonderte Podcast-Folge. Jetzt kommen wir zurück zu deiner Schwangerschaft. Du hast rausgefunden, du warst schwanger und es war sehr viel auf einmal. Wie hat dein Partner reagiert?
Ja, er hat sehr, 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 sehr viel Freude gehabt. Gabriel ist 9 Jahre älter wie ich und er hat lange eine Beziehung gesucht, lange eine Frau gesucht. Und ja, er hat als Sozialpädagoge gearbeitet oder arbeitet immer noch teilweise und ist einfach super gut mit Kindern. Also war eigentlich so der geborene Vater. Und er war an so einem Punkt, er war in Ägypten und hat so gesagt, okay, ich lebe mein Leben, ich gehe reisen, arbeite ein bisschen und ich kann auch ohne Frau so. Und ich glaube, er kam nach Hause und 3 Wochen später stand ich dann vor der Tür und dann wurde er Vater. Und für ihn war, ja, ich glaube, er war wie viel mehr vorbereitet wie ich. Er wusste erstens mal, hat er 25 Jahre mit Kindern gearbeitet. Er hat eine unglaubliche Resilienz, auch jetzt, wenn es schwierig wird, da kann er so die Ruhe bewahren so. Und ja, er war wie an einem anderen Punkt wie ich im Leben. Ich habe gerade so angefangen, so zu studieren. Und habe halt vieles nicht gelebt gehabt, weil ich halt genau als buddhistische Nonne gelebt habe. Und er war wie an so einem Punkt so, hey, ja, voll ready für Familienleben. Also er hat sich sehr gefreut. Also wir haben uns beide wahnsinnig gefreut darüber, ja.
Was waren so deine ersten Schritte? Bist du zur Frauenärztin gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert? Wusstest du überhaupt, was alles zu tun ist?
Ja, also ich bin tatsächlich, wo ich dann gerade den Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich so gedacht, ah, jetzt muss ich zur Frauenärztin gehen und da so einen Ultraschall machen. Und das ist wirklich ein bisschen, also für mich sehr ungut gelaufen. Ich habe mir auch schon überlegt gehabt, früher, ob ich da irgendwie mal hinschreiben soll. Ich bin bei einer Frauenärztin gewesen. Die hat dann Ultraschall gemacht, aber ich war wirklich erst so in der 4. Woche schwanger. Und da sieht man ja noch nicht viel. Da siehst du vielleicht so einen schwarzen Punkt oder so. Und dann sagte sie so, ja, nö, das wisse sie nicht und hat mich eigentlich aufgeklärt, was ich machen soll, wenn ich jetzt irgendwie Blutung, also wenn ich das Kind verliere. Sie hat schon davon geredet, so. Und ich war total verunsichert und verwirrt auch. Also die hat mich so gar nicht abgefangen. Und da habe ich dann für mich entschieden, nee, das mache ich nicht so. Ich weiß, ich bin schwanger und ich wusste irgendwie in mir, diese Seele, die wollte so fest zu uns kommen. Und ich bin dann völlig ins Vertrauen rein und ich bin dann, habe mir dann einen anderen Frauenarzt gesucht, wo sehr anthroposophisch auch unterwegs ist. Und auch, ich wusste, er meditiert und er war wirklich so, ja, genau, so ein Typ, wo ich wusste, der holt mich ab. Und bin dann zu ihm und ich habe schon jemanden gekannt, meine Hebamme, die hat ein Geburtshaus in Basel, genau, die Bernadette, das Tagmond in Basel. Und ich habe sie dann tatsächlich, glaube ich, 2 Wochen bevor ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich sie getroffen und habe gesagt, wenn ich mal schwanger werde, dann komme ich zu dir. Und ja, das war dann so und ich habe sie dann kontaktiert und bin dann dort. Eigentlich einmal pro Monat bin ich, glaube ich, ins Geburtshaus einfach so zu diesem Check-up, genau.
Okay, wie ist es in nicht in Österreich, Entschuldigung, in der Schweiz im Vergleich zu Österreich oder Deutschland? Habt ihr offiziell diese geteilte Vorsorge, also dass man sagen kann, ich gehe zum Frauenarzt und zur Hebamme oder hättest du dich auch nur von der Hebamme begleiten lassen können ohne den Arzt?
Nein, also in der Schweiz ist es so, dass die Hebammen, die können halt keine, also dort, wo ich war, jetzt im Geburtshaus, die machen keine Ultraschalls. Und also ich habe nur ich habe nur 2 Ultraschaller gemacht, die, wo ich musste. Genau.
Du musstest, hattest
ja, den einen, das ist wie eine Pflicht, dass du ins Geburtshaus überhaupt, dass die dich aufnehmen, ist, dass du diesen machst, weißt du, wo sie dir das Rückenmark anschauen und ich glaube die Lunge und das Herz. Weil das sind so Sachen, wo sie sagen, wenn da was nicht gut ist, dann ist es einfach gefährlich, wenn du nicht gerade in einem Krankenhaus bist, weil du dann halt sofort intervenieren musst. So. Und das war einer, wo sie Pflicht war. Das ist eigentlich überall im Geburtshaus, wo sie wie sagen, hey, da sind wir wie froh, wenn du den machst. Das ist so eine Sicherheit auch für sie. Und den anderen, wo ich mal gemacht habe, ist der, glaube ich, in der 22. Woche, wo man auch so mit der Nackenfalte und so guckt. Das habe ich aber alles nicht gemacht. Also ich habe den Ultraschall gemacht und das war für mich total emotional. Also wo ich dann das Kind auf diesem Bildschirm gesehen habe, das Baby, ich habe einfach nur geweint. Und die Nackenfalte, das habe ich alles nicht gemessen, weil ich einfach wusste, es ist alles gut. Und wenn das Kind mit Trisomie 21 auf die Welt kommt, dann ist das so. Das macht für mich überhaupt gar keinen Unterschied. So. Und
nur
ja,
ganz kurz,
also die 2 habe ich gemacht.
Die Nackenfalte wird eher, glaube ich, in der 10., 12. Woche so gemessen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei diesem Organscreening in der 20. Woche, ob sie da auch noch die Nackenfalte messen. Aber ich verstehe, was du meinst. Also du hast quasi geschaut, dass es dem Kind, dass es den Organen gut geht, damit die Hebammen im Geburtshaus beruhigt.
Genau. Ich habe einfach den gemacht, wo ich wusste, hey, genau, die Bernadette hat gesagt, hey, eben, es wäre gut. Und es war dann, ich habe dann wie reingeschrieben, ich meine, es ist für mich voll in Ordnung. Und das ist so ein super Frauenarzt. Und da, den habe ich dann auch gemacht. Und da war auch alles gut.
Hast du dir sagen lassen oder selber auf dem Ultraschall gesehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
Nein, ich wollte es nicht wissen. Also ich habe mich wirklich überraschen lassen und fand das sehr schön, weil es noch mehr so, also es war ja sehr persönlich und gleichzeitig war es einfach ein Wesen, so wo in mir wächst. Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, ja.
Wie habt ihr euch auch als Paar auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr ja gelesen, andere Dinge gemacht?
Ja, also wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, Hypnobirthing, den habe ich gemacht im Geburtshaus. Das war für mich sehr schön, vor allem als Prozess mit Gabriel zusammen. Ich habe natürlich viel meditiert in meinem Leben schon und ich hatte diese Verbindung. Ich habe auch eine Yogalehrerausbildung und ich habe und hatte diese Verbindung mit meinem Körper. Ich habe auch oft mal so Bodyscan oder so. Das war für mich wie etwas, wo ich so kannte. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt durchs Hypnobirthing irgendwie nochmal so ganz neue Techniken gelernt habe. Es war für mich wirklich diese Verbindung mit Gabriel in diesen Prozess rein, weil ich glaube, für mich als Frau war alles viel nahbarer, viel realer als für Gabriel jetzt. Und wir sind, das war immer so ein Donnerstagabend, wo wir dann dorthin sind. Und mit ihm in diesen Prozess reinzugehen von diese Anker setzen. Und die Hebamme hat ja dann auch ein bisschen erklärt. Das fand ich sehr gut. Das wusste ich natürlich alles nicht. Einfach, was da gerade passiert und wie das Baby auf die Welt kommt. Und dann auch jeden Monat ins Geburtshaus. Und sie stellen ja dann auch Fragen. Und wie stellst du die Geburt vor? Und einfach den Herzton hören. Das war für mich sehr schön. So. Und ansonsten haben wir einfach zu Hause, ich glaube, uns immer wieder so diese Momente zu nehmen, so ganz bewusst mal mit dem Baby diesen Kontakt aufzunehmen, weil wir haben ja das Kaffee noch geführt, ich habe meine Praxis gehabt, also wir waren in dem Sinn schon noch sehr eingespannt und gleichzeitig einfach immer wieder so diese komplette Ruhe und einfach diese Präsenz mit dem Wesen, wo da gerade am Wachsen ist.
Ja, die Geburt ist ja dann anders gekommen, als du es geplant hast. Wie
genau.
kam es dazu und genau. Wie ging es dir auch so in den letzten Tagen vor der Geburt?
Also die letzten Tage vor der Geburt waren für mich tatsächlich sehr gut. Der schwierigste Teil meiner Schwangerschaft war das erste Trimester. Zum einen Teil, weil ich nicht vorbereitet war, was da hormonell auch mit mir passiert. Also ich habe mich einfach oft wie gefühlt gar nicht mehr wiedererkannt. Ich würde sagen, ich bin ein sehr so ein stabiler, ausgeglichener. Gabriel wird jetzt lachen, wenn er neben mir wäre. Klar, gell, wir Frauen haben unsere Zyklen. Aber grundsätzlich, ja, habe ich jetzt nicht irgendwie, dass ich an einem Tag weine und am anderen Tag so ein. Und wo ich dann in der Schwangerschaft so, das war für mich einfach, ich war einfach sehr so fein. Und Gabriel konnte ein falscher Satz sagen und ich war irgendwie so, ich habe viel emotionaler reagiert. Und das war für mich am Anfang schwierig auch zu respektieren. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. So, dass ich mich respektiere, auch meine Essensgewohnheiten, gell, ich war völlig im Ayurveda drinne, so am Morgen Yoga und dann habe ich immer erst in die 2 Stunden später gegessen und dann plötzlich wache ich auf und mir war so schlecht und ich musste einfach am Morgen um 6 irgendwie Nüsse essen oder ich hätte auch in der Nacht was essen können und ich glaube, all diese Glaubenssätze auch loszulassen, wo ich in mir selber drinne hatte, was Buddha und Yogi und alle die Leute sagen, konnte ich einfach mal alles über Bord werfen, weil mein Körper total anders funktioniert hat. So. Und dann das Zweite und auch vor der Geburt, also mir ist es sehr gut gegangen. Ich ernähre mich auch sehr gesund, würde ich sagen. So. Und ich habe lange noch gearbeitet, eben als Masseur, also ich massiere ja. Und ich arbeite nur selbstständig und das war halt wirklich die Situation. Ich hatte halt keinen Lohn, wenn ich nicht arbeite. So. Und Gabriel war auch nicht angestellt. Das heißt, ich konnte mich nicht einfach krank schreiben lassen und habe dann meinen Lohn gekriegt. Und ich habe dann halt weniger massiert und ich habe nur noch Fußreflexzonenmassage gemacht, weil das halt körperlich nicht so anstrengend ist. Da konnte ich einfach sitzen und habe dann sehr lange noch massiert auch und auch im Kaffee mitgeholfen. Und dann kam der Sommer. Also ich habe im August geboren und der Juli 24 war wirklich sehr heiß. Und Gabriel und ich, wir haben eine Stadtwohnung in Basel und wir haben ein kleines Haus in Basel-Land. Das ist so im Wald drin. Also das ist wirklich, da musst du so 100 Meter den Wald runterlaufen, da kommst du auch nicht mit dem Auto hin. Und das ist komplett autark. Und wir haben dieses Haus gekriegt und den Mietvertrag unterschrieben, wo ich noch nicht wusste, dass ich schwanger werde oder bin. Nein, werde, genau, wir haben den schon vorher unterschrieben. Und das heißt, ich habe mich immer mehr in dieses Waldhaus auch zurückgezogen. Also es ist ein richtiges Haus, nicht so ein Holzhaus. Ein richtiges Haus ist halt komplett autark so. Und ein kleines Paradies und da war es halt viel kühler. Und die letzten Tage vor der Geburt war ich wirklich mega aktiv. Also ich habe da noch Bretter gestrichen für den Eingang und ich habe Musik gehört und getanzt und ich habe gepflanzt. Und das war wirklich eine schöne, schöne Zeit. Und ja, der Geburtstermin kam immer näher und was ich einfach gemerkt habe, ich habe mich immer mehr so zurückgezogen. Ich hatte immer weniger das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, immer weniger das Bedürfnis, irgendwie in Kontakt mit anderen, irgendwie so socializen oder so. Und ja, da habe ich gesagt, das sind wie so, die Tiere ziehen sich ja auch zurück. Oder wenn sie merken, jetzt kommt dann die Geburt, dann ziehen die sich zurück. Und das ist bei mir auch sehr passiert. Also auch, wo wir unterwegs waren. Ich war immer eher so ein bisschen introvertierter unterwegs. Ja, und dann war dann der 25. August. Das war, also ich habe am 25. August geboren. Und am 24. August am Abend ging es dann los und ich war alleine in dem Waldhaus. Genau.
Wie lange war es noch bis zum errechneten Geburtstermin? Also wie kam es dazu? Warst du quasi bewusst zu dem Zeitpunkt alleine oder? Ja.
Nein, also der 26. war der Geburtstermin und am 25. habe ich geboren. Und es war so, wir waren zu Hause, beide zusammen an dem Tag und an dem Abend war so in Basel so ein großes Fest, so eine Party, so ein bisschen so Spiritual Party und ja, Freunde von uns sind da auch gegangen und wir haben so überlegt, wollen wir da gehen und ich habe wie so für mich gespürt, nein, das geht nicht, das ist mir zu viel Leute und so weiter und ich habe dann Gabriel gesagt, geh doch du, seine Schwester kam extra von Bern. Ich habe gesagt, geh du hin, ich bleib zu Hause. Und für mich war das auch völlig okay. Ich habe keine Angst gehabt, irgendwie da alleine zu sein oder so. Ich bin tatsächlich da wirklich auch sehr, sehr gerne alleine mit mir gewesen. Und ja, mir ist dann plötzlich am Nachmittag, ich habe schon gemerkt, irgendwie ist komisch. Ich habe angefangen aufzuräumen, das ganze Haus aufzuräumen. Ich habe das Badezimmer blitzblank geputzt und gell, in einem Waldhaus ist es immer irgendwie staubig so. Und da habe ich, weiß noch, dieser einen Moment, ich habe in den Spiegel geguckt, ich habe mich so angeguckt und habe gewusst, jetzt geht's los. Also es war wie so ein, ich habe gewusst, jetzt irgendwie, jetzt fängt's an. Und ich habe dann noch, ich hatte überhaupt gar keinen Hunger, aber so mein Kopf hat dann wie gesagt, nein, nein, ich muss jetzt noch was essen. Also kannst du nicht einfach ohne Essen dann schlafen gehen. So. Und da habe ich mir so, so Gemüse und Reisnudeln gemacht und mir war nachher so schlecht. Dann habe ich gedacht, hä, von dem Essen kannst du irgendwie nicht kommen. Und dann hat das angefangen, dass mir so schlecht wurde. Also ich hatte richtig starke Übelkeit dann. Das hat so gegen 9, 10 am Abend angefangen und dann habe ich schon Gabriel geschrieben, so hey, mir ist mega schlecht. Ich habe dann so Mantra-Musik angemacht und habe mich aufs Sofa gelegt und habe ihm dann geschrieben, hey, ich glaube, es geht los. So. Und ich fand das total schön. Ich war einfach allein. Es war ein wunderschöner Abend und habe diese Mantra-Musik gehört und ich lag da auf dem Sofa. Ja, aber die Übelkeit wurde dann sehr stark. Genau. Soll ich einfach mal weiter erzählen, ja? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich lege mich ins Bett. Es war dann so 10. Und die Übelkeit wurde dann so stark, dass ich das ganze Bett voll erbrochen habe und ich habe auch Durchfall gehabt. Also ich habe mich wirklich komplett entleert erstmal so. Und ja, das war so ein bisschen ein schwierigerer Moment oder mühsamerer Moment, weil ich war ja alleine und ich musste dann mein ganzes Bett irgendwie wieder alles umziehen und raustun und neu beziehen. Und genau, und dann habe ich mich einfach diesen Prozess hingegeben. Und ich habe diesen Teil, ich glaube, ich habe einen Teil in mir, der sehr ein großes Vertrauen hat in mich und meinen Körper. Und auch ein Teil, Gabriel nennt es auch ein bisschen naiv und das ist, glaube ich, auch so, wo ich einfach nicht so viel denke dann und ich einfach mache. Und ich bin dann einfach total in diesem Prozess und ich habe der Hebamme nicht angerufen. Also ich habe einfach, es kam mir gar nicht in den Sinn. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich jetzt irgendjemanden anrufen muss, sondern ich habe wirklich gewusst, jetzt geht's los. Und es war dieser Satz, wo mich begleitet hat, die ganze Zeit, mein Körper und mein Baby wissen, was zu tun ist. Und alles, wo ich jetzt tun muss, ist, mich dem hinzugeben. Und das war so mein ganze, das war so diese Energie, wo ich drin war. Und
ja,
ich habe nicht
gesagt, dein Partner würde sagen, du bist naiv und ich würde sagen, du bist intuitiv.
Genau, also das ist intuitiv, genau, ich glaube, es war eine Intuition, weil wir waren 40 Minuten vom Geburtshaus entfernt und mein Körper, also es wäre für mich unvorstellbar gewesen, jetzt erstens mal diesen ganzen Hügel da hochzulaufen zum Auto und dann 40 Minuten ins Geburtshaus zu fahren. Das ist mir irgendwie überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sondern ich bin dann einfach ins Bett. Und Gabriel hat dann auch gewusst, okay, es geht los, und er hat sich ja dann auch auf den Weg gemacht, so. Und ich bin dann einfach in diesem Prozess, und diese Wellen sind immer halt mehr geworden, immer stärker geworden. Und ich habe sehr stark mit dem Atem gearbeitet. Und ich habe schon gemerkt, dass mir da meine Meditationserfahrungen so zugute kamen, weil ich habe einfach diese Fähigkeit gehabt, meinen Körper zu entspannen. Also wenn diese Welle kam, habe ich nicht zusammengezogen, also habe ich mich nicht zusammengezogen, sondern ich habe losgelassen und ich habe mich dem hingegeben. Und das war möglich, weil ich geübt habe über Jahre, dass ich zum Beispiel jetzt in mein Becken gehen kann und loslassen kann, entspannen kann, auch wenn da vielleicht jetzt Schmerz kommen würde oder Anspannung kommt, so. Und ja, und dann ging das so weiter. Ich habe auch mega geschwitzt, und aber ich saß einfach im Bett. Ich habe auch nicht irgendwie mega Geräusche gemacht. Ich habe mich einfach so bewegt und bin einfach in meinen Körper rein und bin mit diesen Wellen und all dem kam, bin ich einfach mitgegangen, so. Und dann kam Gabriel so gegen 12 oder so. Und ich habe das alles so halb gekriegt. Ich weiß auch, seine Schwester, die hat bei uns übernachtet, weil sie hat keinen anderen Ort gehabt in Basel. Und ich war irgendwie so halb bedämmert in meinen Wellen einfach drinnen so. Und sie kam dann auch. Und ich bin so in meinen Prozess rein. Das war für mich wunderschön. Also so, und gleichzeitig so intensiv. Also ich meine, du weißt ja, wie das ist. Oder wenn dann das Kind sich darunter bewegt. Genau, und dann kam irgendwann der Punkt, um 4 Uhr ist dann die Fruchtblase geplatzt und ab dann ging es richtig los. Also dann wurden auch die Wellen einfach mega stark und es ging ja sehr stark dann los und auch schneller und intensiver. Und dann habe ich wie gemerkt, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr alleine, diesen Fokus so zu halten, dass ich meinen Körper so entspannen kann, weil es einfach so schnell immer wieder kam. Und ich hatte eine Meditation, eine Geburtsmeditation. Also es war eine Meditation für während der Geburt. Und das war irgendwie so eine Aufnahme, eine Viertelstunde, wo es immer einfach hieß, du machst das gut, entspann dich, lass los, komm wieder zu deinem Atem zurück und lass dein Becken los, dein Körper weiß, was er tut. Und das hat sich einfach immer wieder wiederholt. Für so 4 Stunden lang war das so ein Loop.
Und darf ich kurz nachfragen, auch in diesen 4 Stunden, weil dein Partner war dann da, hat er irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt mal die Hebamme anrufen oder willst du dich von hier wegbewegen? Oder war es einfach, war ihm auch klar, hat sich gesehen, hat gemerkt, okay, die kriegen wir hier nicht mehr weg, die wird jetzt einfach hier gebären?
Nein, er hat das nicht gefragt. Ich glaube, für ihn war absolut klar, wir bleiben hier. Und ihm war aber auch nicht ganz klar, wie weit das ich schon bin.
Okay. Weil hattet ihr vorher schon
das mal... Genau, das haben auch die Hebammen dann, das erzähle ich nachher dann noch, haben die nicht ganz einschätzen können, weil ich glaube, durch meine eher ruhige Art, also ich habe nicht irgendwie so geschrien oder hatte irgendwie so, wie man sich das manchmal so vorstellt, war, glaube ich, von außen nicht so ganz erkennbar, wie weit das ich schon bin, also wie tief unten Luna schon liegt. Und ich habe das auch nicht so kommuniziert, sondern ich war einfach in meinem Prozess drin. Das heißt, er ist gekommen und er war einfach die ganze Zeit neben mir dann im Bett und hat manchmal gedöst oder hat mich begleitet, hat mir Wasser gebracht, genau, und war einfach so dann da.
Okay, und hatte er in der Zeit irgendwie Kontakt mit den Hebammen? Hat er sie informiert und hat gesagt, sie ist hier schon in den Wehen oder auch nicht, weil er einfach dachte, es ist noch so frühe Latenzphase und am Morgen werdet ihr dann die Hebammen anrufen?
Genau, ja, nein, er hat nicht angerufen und wir haben dann zusammen um 7 Uhr, also er hat dann schon gesagt, hey, jetzt rufen wir mal an, weil wir wussten auch, hey, wir rufen einfach an, wenn wir wirklich das Gefühl haben, hey, jetzt geht's los, und dann um 7 Uhr haben wir dann auch gerade angerufen. Es wurde dann nochmal eben richtig stark und ich habe ja nur noch einmal kurz zurück, ich habe dann eben die Meditation angefangen zu hören und ich hatte mein Handy auf, also Flugmodus, und habe dann die Kopfhörer reingetan und ich hatte diese Meditation runtergeladen und das hat mir so geholfen. Und ich habe inzwischen auch, ich nehme ja auch Meditationen auf und ich habe dann auch später eine aufgenommen für Frauen, um die einfach weiterzugeben. Weil für mich war das da zumal dann wirklich der Game Changer, dass ich, wo es so intensiv wurde, weil diese Stimme hat mich immer wieder abgeholt, so die ganze Zeit. Und das war so schöne Musik und so. Genau, und dann um 7 Uhr haben wir dann angerufen, der Hebamme, genau, und haben gesagt, was ist. Und ja, es war sehr eine junge Hebamme und sie hat dann gesagt, hey, bleib noch zu Hause und ruf an, wann es stärker wird. So, genau. Und ich glaube, gell, es gibt Leute, wo sagen, hey, das ist ein Fehler von der Hebamme und das ist nicht gut und so weiter. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe, das wollte einfach so sein und das ist alles. Ich habe nicht einen Moment gehabt, wo ich irgendwie gedacht habe, die hat ihren Job nicht richtig gemacht, weil das für mich war das auch ich, aber auch Luna, wo so entschieden hat, dass sie so gebären möchte, mein Körper, es war wie perfekt so, dass das alles so gekommen ist, weil das Geburtszimmer war noch besetzt. Sie waren es gerade erst so am Aufräumen und ja, und ich war da und für mich war das auch total stimmig. Und dann wurde es wirklich nochmal sehr, sehr stark. Und dann um 10 Uhr habe ich angerufen und ich konnte fast nicht mehr reden. Also die Wellen waren so stark. Und ich hatte bis dahin wirklich nicht das Gefühl von Schmerz. Ich hatte das Gefühl von diesem intensivsten Druck und ich habe geschwitzt und alles. Aber es war kein Schmerz, wo ich hatte. Und dann habe ich angerufen und dann hat sie gesagt, okay, dann steh jetzt auf, geh vielleicht nochmal duschen und dann kommst du. Und dann bin ich so ein bisschen rausgefallen aus meiner Konzentration, so auch auf meinen Körper, weil ich musste ja dann raus, ich musste packen und so. Und dann war ich im Esszimmer und ich hatte so eine starke Presswehe. Ich konnte gar nicht anders wie pressen. Und das hat sehr, sehr weh getan, weil ich Hämorrhoiden hatte, immer wieder, 2-3 Mal in der Schwangerschaft. Das war so ein bisschen mein Thema und das hat mir so weh getan. Und das war eine Presswehe, das war aber nur kurz. Und dann habe ich Gabriel gesagt, okay, ich gehe schon los, ich gehe jetzt zum Auto. Und ich glaube, mein Körper hat da schon gefühlt, hey, no way. Also weißt du so, jetzt ins Geburtshaus fahren, so, das geht irgendwie gar nicht. Und er ist dann noch kurz raus, hat gesagt, ich gehe jetzt noch Pflanzen gießen. Und ich so, okay, ich gehe schon los. Ich bin dann raus und da sind so 2-3 Tritte und dann fängt ein Waldweg an. Und dann bin ich diese 2-3 Tritte hoch und dann hatte ich eine starke Presswehe und ich hatte ihren Kopf in der Hose. Genau. Und dann war es, ja, und dann habe ich Gabriel gerufen. Ich so, Schatz, der Kopf ist in der Hose. Und er ist einfach zu rennen gekommen. Ich habe einfach die Hose runtergezogen und habe mich dann so hingesetzt auf einen Waldweg. Also nein, beziehungsweise er ist gekommen, er hat sie rausgenommen. Also er ist wirklich gerade am richtigen Zeitpunkt gekommen. Er hat nur noch die Hände hingetan und sie ist einfach rausgeplutscht. Und dann war sie da und ich habe mich hingesetzt und ich hatte Luna in der Hand. So. Und Gabriel war dann da und ja, er hat sie dann rausgenommen und dann irgendwie erst irgendwie so ein paar Minuten später so, ja, was ist eigentlich Mädchen oder Junge? Aber wir waren auch ein bisschen überrumpelt. Und dann haben wir da Hebamme angerufen und haben gesagt, hey, sie ist da. Und sie hat uns dann angeleitet, was wir jetzt machen sollen. Wir haben sie dann eingewickelt, ganz in eine warme Bettdecke, an eine Brust dann auch, nackt. Und dann bin ich wirklich mit der Nabelschnur verbunden, bin ich wieder zurückgelaufen in unser Haus, aufs Bett. Gabriel daneben. Und dann ist da eine andere Hebamme, sie, wo ich gekannt habe, die Chefin von dem Geburtshaus. Sie ist dann zu uns nach Hause gekommen und sie ist wirklich eine wunderbare Hebamme. Sie hat gerade erst eine Geburt gehabt, war eine Stunde zu Hause und ist dann gerade wieder gekommen. Und sie ist dann wirklich in den Wald gekommen und hat uns dann geholfen mit der Plazenta. Die war sehr spät, erst 1,5 Stunden später. Und wir haben dann auch die Nabelschnur auspulsieren lassen, haben dann die durchgeschnitten dann. Und es war ein sehr schöner Start. Also wir hatten halt wirklich 1 Stunde lang in der kompletten Ruhe zu dritt. Und wir hatten das Glück, aber ich glaube auch immer, es wäre nicht so gekommen, wenn es nicht so wäre. Das ist mein Glaube, wo ich habe, dass alles gut gegangen ist. Weil klar, wenn du manchmal denkst, ui, was hätte alles passieren können? Ich habe nicht stark geblutet, Luna ging es gut und ja, und ich fühle, wir waren sehr geführt und ich war sehr verbunden mit mir und irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl mit dem höheren Ganzen, dass das so geführt war, dass das einfach so sein durfte und musste. Und ja, weil mich fragen auch teilweise Leute, war es für dich eine dramatische Erfahrung? Und das war es nicht. Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung. Ich konnte es sehr, sehr gut nehmen. Gell, wir hatten vor dem Geburtshaus schön mit Kerzenlicht in der Badewanne und es ist alles mega anders gekommen. Aber es war ein schöner Start. Und wir sind dann mit Luna dann ins Geburtshaus. Also wir sind dann mit der Hebamme nachher ins Geburtshaus gefahren und sind wirklich 4 Tage lang dort im Wochenbett dann noch gewesen. Genau.
Wow, das ist echt eine sehr besondere und sehr schöne Geburtsgeschichte. Ich habe mir gerade nur diesen Kontrast vorgestellt, von dieses Kind wird auf den Waldboden geboren und dann auf einmal in so einen Plastikautositz gesetzt, um ins Geburtshaus zu fahren. Dieses Bild hatte ich irgendwie gerade im Kopf.
Haben wir, muss ich jetzt schnell in Klammer sagen, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also da war eben, ich glaube, ich kann das jetzt hier sagen, haben wir nicht gemacht. Also ich habe sie wirklich an der Brust gehabt und ich habe sie nicht in ein Maxi-Cosi reingesetzt. Und das war auch die Hebamme, wo einfach gesagt hat, hey, ich nehme das auf mich jetzt, das Risiko. Aber es fühlt sich gerade so unstimmig an. Das Wesen ist gerade 1 Stunde lang auf der Welt. Und die jetzt in so ein Maxi-Cosi reinzusetzen, geht irgendwie gerade so gar nicht. Und wir sind jetzt gerade geführt und gehalten vom Universum und da wird jetzt nichts passieren. Und das Baby braucht jetzt die Nähe. Und ich habe sie immer noch voll eingewickelt gehabt und ganz nah bei mir gehabt und bin dann so ins Geburtshaus gefahren. Also wir haben sie. Ja, genau. Also ich kann deinen Gedanke sehr verstehen und den haben wir eben auch gehabt und haben es dann wirklich nicht gemacht.
Okay. Hattest du Geburtsverletzungen?
Nein. Nein, ich hatte keinen Dammriss und auch sonst keine starke Blutung. Ich habe diese Dammmassage immer gemacht mit dem Öl und ein bisschen mit dem Epino habe ich da auch noch was gemacht. Aber nee, hatte ich nicht. Ich hatte Mühe mit dem Stillen am Anfang, weil ich habe so Flachwarzen oder Hohlwarzen fast und Luna konnte die Brustwarze nicht fassen. Und dadurch habe ich dann, also ich musste mit Stillhütchen lang und habe dann auch Brustentzündungen bis zu einem Abszess habe ich dann gekriegt, weil ich glaube, das sind auch Bakterien, wo dann da reingekommen sind und genau, das war für mich am Anfang eher so ein schwieriger Start mit dem ganzen Stillen. So.
Wie lange hast du die Stillhütchen verwendet?
Ich glaube, schlussendlich waren es so 3-4 Monate, weil ich habe immer wieder versucht, sie anzusetzen und sie hat es lange einfach nicht geschafft, vom Kiefer diese ganzen, so die Brustwarze rauszuholen. Und plötzlich hat es irgendwie Klick gemacht. Ich habe es einfach immer wieder versucht. Und dann hat sie es geschafft und ja, jetzt ist gar kein Thema mehr, aber jetzt ist er auch groß, ja.
Ja, und du hast ja schon gesagt, sie ist 18 Monate und ihr stillt immer noch sehr viel.
Genau.
Ihr wart 4 Tage im Geburtshaus für das frühe Wochenbett. Wie war dann das weitere Wochenbett? Seid ihr dann gleich wieder in euer Waldhaus gefahren?
Ja, wir sind ins Waldhaus gefahren und am Anfang war es wie so ein Tatort gefühlt, weil wir kamen zurück und man hat dann noch so Teile von der Fruchtblase auf dem Waldweg gesehen. Man hat meine Bettwäsche lag noch draußen, wo ich ja erbrochen hatte und meine Hose und all die Dinge. Wir hatten ja keine Zeit, um diese Dinge wegzuräumen. Und das, ja, und wir waren wirklich 4 bis 6 Wochen komplett einfach da. Ja. Ich musste mich ja auch zusammennehmen, dass ich nicht zu viel mache, weil ich war mir das nicht gewöhnt. Ich bin so eine Macherin, so eine Projektfrau, gell? Ich habe immer irgendwie. Und dann einfach so in diese Ruhe zu kommen, einfach in dieses Sein zu kommen. Und ja, ich hatte dann auch, also ich war erst in einem voll diesem Hoch und dann kam dann nochmal so ein paar Tage wirklich so ein Down, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt recht ein Change of Life so. Und ja, da kam dann auch der Buddhismus immer wieder mehr so zum Zuge, wo ich mein Geist trainieren durfte, gell, mit den Nächten und mit den Tagen und ja, einfach von einem Tag auf den anderen, von einer Sekunde auf die andere bist du komplett fremdbestimmt. Und das war ja in der Schwangerschaft irgendwie noch anders. Oh. Das war ja in der Schwangerschaft irgendwie noch anders, genau.
Ja, Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang darüber reden, wie
Ja.
Buddhismus und Mutterschaft zusammenkommen. Für diejenigen, die Interesse an deiner Arbeit haben, wo kann man dich finden?
Genau, also ich bin auf Instagram recht aktiv. Da geht es viel einerseits um Schwangerschaft und Kinderwunsch, wo ich einfach so gemerkt habe, immer wieder Frauen, wo kamen irgendwie auch so, hey, genauso, wie machst du das und kannst du mich da irgendwie unterstützen? Und da hat sich vieles draus ergeben, wo ich auch viel Interviews mit anderen führe, wo ich den Raum geben möchte. Alles Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft. Und ich auch viel teile einfach über mein eigenes Leben. Also das ist Instagram, da kann man mir auch immer direkt schreiben. Oder einfach über die Webseite, das ist lebenskosmos.ch, findet man aber auch alles auf Instagram. Genau.
Und ich tue die Links auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Liebe Svea.
Und vielleicht kann ich noch sagen, ich habe auch einen kleinen YouTube-Kanal, der ist aber wirklich noch ganz klein, wo ich auch einfach Interviews mit anderen führe und einen Spotify-Kanal. Genau.
Super, tue ich alles mit rein. Vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine ja doch sehr besondere Geburtsreise mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner kleinen Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke dir viel, viel mal, liebe Thea, den Raum zu geben immer wieder. Und ja, genau, ich freue mich auf vielleicht das, was noch entstehen darf dann.
Das war die Geburtsgeschichte von Svea. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer freue ich mich über deine Unterstützung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Freunden und Bekannten. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann drücke doch jetzt gleich auf das Pluszeichen in deiner App, um den Podcast zu abonnieren, sodass dir auch in Zukunft alle neuen Folgen immer direkt angezeigt werden. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich besonders über eine Bewertung für den Podcast. Bei Apple Podcasts kannst du eine Sternebewertung hinterlassen und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu schreiben, was dir am Podcast gut gefällt. Bei Spotify kannst du direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. All das hilft mir, dass der Podcast mehr Leuten angezeigt wird und somit mehr Leute Zugang haben zu diesen Geburtsgeschichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.